Wir haben ja eine Predigtserie und wir haben jetzt das Vorrecht, heute das erste Mal in dieser Serie ein persönlicher Erfahrungsbericht zu hören über das Gebetsleben. Mit diesem Thema, mein persönliches Gebetsleben, starten wir sozusagen in einen zweiten Teil hinein. In zwei Predigten untersuchten wir das Gebetsleben von Gerhard Terstegen und es ist ein sehr interessantes Gebetsleben. Von heute an wollen wir jetzt aber unser persönliches Gebetsleben betrachten, beziehungsweise das Gebetsleben von Menschen aus unserem Korps. Es sind persönliche Worte, die wir hören werden, und wir wollen damit verantwortungsvoll umgehen. Ist ganz wichtig. Denn wir dürfen voneinander lernen. Wie schon im Voraus angesagt, werden wir immer ein persönliches Zeugnis zum Gebetsleben hören. Ich werde aus diesem Erfahrungsbericht dann eine Gebetsform oder einen Aspekt herausgreifen und vertiefen. Dies geschieht in Absprache mit dem Zeugnisgebenden. Und es ist biblisch gesehen wirklich vollständig wichtig und richtig, dass auch die Gemeinde mit einbezogen wird in den Gottesdienst. Und das wollen wir fördern. Diese Gebetsserie, diese Predigtserie soll uns dabei auch ermutigen. Und Gabriela, du darfst jetzt kommen. Danke.
Als Beat einmal an einem Sonntag angesagt hat, dass wir diese Predigtserie haben werden, wo man erzählen kann aus seinem persönlichen Gebetsleben, da dachte ich, oh bitte nicht ich. Und als mich Beat dann angefragt hat, da musste ich schmunzeln, weil ich musste echt vor dem Herrn und das bewegen, weil ich mich ein bisschen verstecken wollte. Und da habe ich trotzdem etwas entdeckt, was ich mit euch teilen kann, weil ich kann nicht sagen, ich bete 12 Stunden und den Rest schlafe ich. Das sieht ein bisschen anders aus bei mir. Mir ist es wichtig zu sagen, dass dieses Thema Gebet eine große Herausforderung ist für mich. Und ich fühle mich oft schlecht, weil ich gerne viel, viel mehr beten würde. Und ich habe keine Ahnung, wie deine Lebensumstände aussehen, wo du gerade drin steckst. Ich kann kurz von mir erzählen. Ich habe 3 kleine Kinder zu Hause und die Präsenzzeit mit denen ist sehr hoch. Und wenn ich mich dann aufmache und den Wecker um 6 Uhr stelle, top motiviert, eine gute Zeit mit dem Herrn zu haben, und 5 Minuten später ein Kind schreit, Mama, shoppe! Dann war's das auch schon mit meiner stillen Morgenandacht. Ein Cappuccino und der Tagesvers der Herrnhuter Losungen muss dann reichen, um den Tag zu bestreiten. Ich habe meinem Zeugnis heute den Titel gegeben, das Gebet nach dem Herzen Davids. Gott geht es, Gott sei Dank, nicht um die Quantität meiner Stunden im Gebet, sondern um mein Herz. Und das Herz gilt es zu behüten, damit ich mit dem Herrn ständig in Verbindung sein kann. Im Psalm 63, das ist mein Lieblingspsalm, steht im 7. und 8. Vers, in nächtlichen Stunden auf meinem Bett gehen meine Gedanken zu dir und betend sinne ich über dich nach. Ja, du hast mir geholfen. Im Schutz deiner Flügel konnte ich vor Freude singen und ich halte mich ganz eng an dich. Und du stützt mich mit deiner mächtigen Hand. Nachsinnen, egal um welche Tageszeit, können meine Gedanken zu ihm, ob ich jetzt den Geschirrspüler fülle, die Wäsche mache, ein schreiendes Kind auf dem Arm habe, koche, Ich kann mich eng an ihn halten und er stützt mich mit seiner mächtigen Hand. Und das erlebe ich oft in meinem Alltag. Was macht dann das Gebet nach dem Herzen Davids aus und warum kann ich mich damit identifizieren? Ich möchte euch damit einen Einblick geben in mein Gebetsleben. Etwas, das mir sehr, sehr wichtig ist, mit Gott, ist ehrlich zu sein. Das mag vielleicht simpel klingen, ist es aber oft nicht. Ich merke sofort, wenn ich auf meinen Knien bin, ob ich fromme Floskeln vor mich her sage, die zwar geistlich tönen, oder ob ich mit meinem Herzen wirklich dabei bin. Und oftmals sammelt sich da immer wieder in unserem Alltag Staub an. Da passieren Dinge, die uns verletzen, die wir nicht verstehen. Da werden wir mit Geschichten oder Schicksalen konfrontiert von Menschen, die wir lieben. Da ist vielleicht Sünde in unser Leben gekommen, wo wir bewusst oder unbewusst dem Feind eine Türe geöffnet haben. Da ist vielleicht Wut oder Unverständnis. Und ich habe im Laufe meiner Beziehung zu Gott, vielleicht gerade auch in dieser Zeit, nachdem unsere erste Tochter gestorben ist, da habe ich wirklich gelernt, mein Herz wirklich vor Gott hinzulegen, eben auch mit ganz hässlichen Dingen, mit Dingen, die ich vielleicht Gott an den Kopf werfe, die man vielleicht in einem geistlichen Kontext vielleicht eher nicht sagen würde. Und das heißt, ich bringe das ganze Paket vor ihn hin. Und ich habe gelernt, emotional gesund vor Gott zu treten. Der Fisch muss auf den Tisch. Ich scanne ehrlich, was geht in meinem Herzen vor. Und da kommen nicht selten viele Tränen. Und ich merke, dass diese Tränen etwas bewirken in meinem Inneren, aber auch in der geistlichen Welt. Da empfinde ich manchmal ein tiefes Brennen, das sich dann in Fürbitte verwandelt über den Zustand dieser Welt oder der Zerbrochenheit von Menschen oder über meinen eigenen Zustand, den Zustand meines Herzens. Aber die Gebete, die fließen direkt aus meinem Herzen. Und das lege ich dann wie auf den Tisch vor Gott. Und mir ist wichtig, dass ihr mich richtig versteht. Ich bete nicht nur dann, wenn ich mich emotional dazu fühle. Das meine ich nicht mit emotional gesund. Es ist sehr oft ein Akt des Glaubens, dass wir beten und unsere Anliegen vor ihn bringen und dranbleiben, beharrlich Dinge immer wieder bringen. Und beim Beten spüren wir manchmal gar nichts, aber trotzdem dürfen wir einfach ehrlich sein. Ich kann mich erinnern, gerade im Süden, als wir im Tessin waren, da habe ich Menschen kennengelernt, die von ihrer Prägung einen sehr, sehr religiösen Hintergrund hatten und die konnten fast nicht über ihre Lippen bringen, was wirklich in ihrem Herz vorging. Und das war wie ein Gefängnis, die waren wie eingesperrt. Und ich ermutigte sie dann, aber was ist denn wirklich in deinem Herzen? Und das auszusprechen, was wirklich da drin ist, bringt so viel Befreiung und Gott hat ja kein Problem mit dem. Und ich hatte anfangs Jahre, ich möchte ein Beispiel erzählen, es kostet mich ein bisschen Mut, weil es ist sehr persönlich, aber ich hatte den Eindruck, das mit euch zu teilen. Anfang Jahr hatte ich, wir sind ja hier hingezogen und dass die Wochen vergingen und so im Februar kam immer so eine Schwere auf mein Herz. Und ich dachte, Herr, wir sind ja hier, das ist gut und ich verstehe nicht ganz, was mit meinem Herz los ist und wollte ich beten und ich merkte, das ist irgendwie nicht wirklich aus meinem Herz. Was geht da vor? Und dann ging das ein paar Tage und dann habe ich in einer stillen Moment mit Gott wirklich gesagt, bitte hilf meinem Herz, ich kann wie nicht richtig beten, was ist da los? Kannst du das mir offenbaren? Und dann habe ich gemerkt, dass sich eine Traurigkeit angesammelt hat oder einfach ein Vermissen auch vom Tessin. Und ich dachte, ja, aber ich bin ja jetzt hier. Kannst du meinem Herz helfen, vom Süden hochzukommen über den Gotthard? Wie geht denn das? Und er hat mir dann zugesprochen, schau, ich will, dass du mit einem fleischenden, lebendigen Herz hier oben bist. Und für das ermutige ich, deine Wurzeln im Tessin auszureißen. Und ich habe gedacht, jetzt verlangst du aber viel von mir. Und das war ein sehr, sehr, sehr schmerzhafter Moment. In meiner stillen Zeit auf den Knien habe ich wirklich im Namen Jesu diese Wurzeln ausgerissen, im Wissen, dass er mir gesagt hat, dann darfst du hier oben neue Wurzeln schlagen. Und seit ich das gemacht habe, hat das Tack gemacht in meinem Herzen und ich war wieder froh. Und ich wusste, das kleine Stückchen emotional gesund musste wie sein, damit ich wieder voll lebendig hier sein konnte. Und seitdem sind so viele Türen aufgegangen und ich fühle mich hier zu Hause. Ist das nicht ein Geschenk? Und im Buch der Psalmen wird diese Gebetsform sehr oft dargestellt. Die Psalmen sind mehrheitlich von David geschrieben und er schreibt in manchen Psalmen Klage, Dank, Preis, Jubel. Manchmal nur Klage, manchmal nur Jubel, manchmal alles durcheinander. David war so ein Herzensmensch, er war auch ein bisschen chaotisch. Aber David war ehrlich. Gott nennt ihn, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. David hatte ein Herz, das Gott suchte. Und einer der krassesten Psalmen finde ich den Psalm 51. Das ist der Psalm, kurz nachdem er mit Bathsheba Ehebruch begangen hat. Dieser Psalm zeigt das Herz von David. Er hat so einen Mist gebaut. Aber die Worte der Reue, der Buße und der Bitte um Vergebung seiner Schuld sind so aufrichtig, so tief und so bewegend. Und irgendetwas war da am Herzen Davids, das Gott geliebt hat. Er war immer wieder bereit, sich ins Innere schauen zu lassen. Und das dürfen wir auch. Und egal, wie viel Zeit wir zur Verfügung haben, es geht Gott um unser Herz. Danke.
Halleluja. Vielen herzlichen Dank. Merci vielmals. Gott geht es nicht um die Qualität, um die Quantität meiner Stunden im Gebet, sondern um mein Herz. Und das Herz gilt es zu behüten, damit ich mit dem Herrn ständig in Verbindung sein kann. Das ist eine Aussage, die ich sehr gerne auch vertiefen möchte zu diesem gehörten Zeugnis. Und aus diesen Gedanken heraus ist folgendes Thema zu dieser Vertiefung entstanden. Was bedeutet es, ohne Unterlass zu beten? Weil ich glaube, das war doch ein ganz wichtiger Teil dieses Zeugnisses von Gabriela, ihre Erfahrungen, das Beten, das in Verbindung stehen mit Gott, mit oder ohne Worte. Und das geht alles in diese Themenkreise hinein, ohne Unterlass zu beten. Und die Anweisung von Paulus im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 17, betet ohne Unterlass, die kann verwirrend sein. Ich denke nicht, dass es bedeutet, dass wir den ganzen Tag in einer kopfgeneigten und Augen geschlossenen Position da sitzen müssen. Außer jemand weiß, er muss das machen. Der Heilige Geist ist ja da sehr kreativ. Paulus bezieht sich nicht auf ein andauerndes Gespräch, sondern auf eine dauerhafte Einstellung. Gott gegenüber aufmerksam und ergeben zu sein. Wie Gabriela so schön sagte, und das Herz gilt es zu behüten, damit ich mit dem Herrn ständig in Verbindung sein kann. Wenn unsere Gedanken zum Beispiel um die Themen Sorgen, Angst, Entmutigung oder Zorn kreisen, sollten wir lernen, diese Gedanken möglichst schnell in ein Gebet umzugestalten. Es kann auch sehr hilfreich sein, daraus eine Danksagung zu formulieren. Zum Beispiel, danke Herr Jesus, dass du alle meine Sorgen kennst und darüber wachst. Solche Gebete sind wertvoll und möglich, auch im Ablauf einer Tagesstruktur. Im Brief an die Philipper schreibt Paulus, dass sie aufhören sollten, besorgt zu sein, und sagt stattdessen: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 6. Er lehrt die Gläubigen der Kolosser: Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 2. Paulus ermahnte die Gläubigen der Epheser, das Gebet als Waffe zu sehen und für geistliche Schlachten zu verwenden. Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 18. Wenn wir also unseren Alltag bestreiten, sollte das Gebet die erste Reaktion auf eine beängstigende Situation sein, auf jeden ängstlichen Gedanken und auf jeden unerwünschten Umstand. Und die Gefahr ist, dass wir da dann dranbleiben mit unseren Gedanken. Also ich spreche von mir, und dann diese Gedanken anfangen zu kreisen und man dann da in diesen eigenen, oder ich in meinen eigenen Gedanken dann da hängen bleibe. Und ich predige wie immer auch für mich, und dann ermutige ich mich: Bleib im Gebet und suche Gott. Er ist da. Er ist gegenwärtig. Er hat dich lieb. Wenn wir gar nicht oder sehr wenig den Kontakt mit unserem Gott suchen, kann die Gefahr bestehen, dass wir anfangen, uns auf uns selber zu verlassen und nicht auf Gottes Gnade. Gebet ohne Unterlass ist im Grunde eine stetige, über einen andauernden Zeitraum fortlaufende Abhängigkeit vom Vater und die fortwährende Kommunikation mit ihm. Für Christen darf das Gebet wie Atmen sein, und das hat man auch beim Zeugnis gespürt, diese Sehnsucht, diesen Gott wirklich zu sehen, zu erfahren im Alltag. Leider halten viele Gläubige ihren geistlichen Atem für eine lange Zeit an und denken, dass kurze Momente mit Gott für das Überleben ausreichen. Aber Gebet ohne Unterlass ist im Grunde eine stetige, über einen andauernden Zeitraum fortlaufende Abhängigkeit vom Vater und die fortwährende Kommunikation mit ihm. Dies ist ein großer Unterschied zum Anhalten des geistlichen Atems. Und manchmal ist die Gefahr von vielen Büchern die, dass man Aufträge oder Rhema-Worte, persönlich vom Heiligen Geist gesprochene Worte sind Rhema-Worte, dass man die für sich übernimmt, aber eigentlich sind sie bestimmt für jemand anderen. Und dort steht vielleicht, derjenige hat 3 Stunden gebetet pro Tag. Und dann eifert man dem nach und es funktioniert nicht und man verliert den Mut, und die Gefahr ist, dass man dann mit der Zeit gar nicht mehr betet. Gott hat für uns, und das wird auch in diesen Predigtserien jetzt zum Ausdruck kommen, er hat individuell für uns ein Gebetsleben bereit. Auch was unsere Situationen anbetrifft, haben wir kleine Kinder oder große, haben wir Arbeit zu Hause oder im Geschäft, wie sieht das aus, oder sind wir pensioniert und so weiter, wie sieht das aus? Er weiß das alles genau, und er hat ein individuelles Gebetsleben für uns bereit, und dieses individuelle Gebetsleben dürfen wir entdecken, und das haben wir auch wunderbar gehört im Zeugnis, und auch praktizieren ohne schlechtes Gewissen. Ohne schlechtes Gewissen, und wir dürfen und wir müssen und wir sollten uns nicht vergleichen, sondern das tun, was Gott durch den Heiligen Geist uns sagt. Wichtig ist, dass wir geistlich atmen und Verbindung haben mit unserem Gott. Wie wir im Zeugnis hörten, kommt es nicht auf die Quantität unserer Gebete an, sondern darauf, unser Herz zu behüten. Behüten kann auch heißen, zu unserem Herzen Sorge zu tragen. Daraus entsteht dann auch der Wunsch, dass unser Herz gereinigt werden darf. So wie es im folgenden Liedtext so bezeichnend heißt, reinige mein Herz. Mach mich rein wie Gold in deinem Feuer. Reinige mein Herz. Mach mich rein wie Gold, pures Gold. Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz, mach mich rein und in Klammern und heilig. Dir allein will ich dienen, mein Meister, und deinen Willen tun. Reinige mein Herz. Nimm, was mich trennt von dir und mach mich heilig. Reinige mein Herz. Nimm, was mich trennt von dir, tief in mir. Gott, geht es nicht um die Quantität meiner Stunden im Gebet, sondern um mein Herz. Und das Herz gilt es zu behüten, damit ich mit dem Herrn ständig in Verbindung sein kann. Das Leben des Weinstocks ist das Leben der Rebe. Sein Leben ist unser Leben. Seine Kraft ist unsere Kraft. Und er leitet uns, wie wir beten sollen, wann, wie oft. Wichtig ist, dass wir mit ihm Kontakt haben und Sorge tragen zu unserem Herzen, weil dort wohnt unser Gott. Und heute Morgen ist Gelegenheit, wenn Menschen da sind, die diese Sehnsucht haben, oh Herr, reinige mein Herz. Reinige mein Herz. Und das Herz ist eigentlich das Zentrum von unserem Leben. Es ist da, wo Gott wohnt, auch in unserem Geist. Und wenn wir spüren, mein Herz, das ist irgendwo so belastet oder vielleicht habe ich auch ein unnötiges schlechtes Gewissen, weil ich irgendwo mit meinem Gebetsleben nicht zurechtkomme. Oder irgendwo spüre, der Kontakt mit Gott ist unterbrochen worden, weil mein Herz, da stimmt irgendwas nicht. Ich möchte es reinigen lassen durch den Heiligen Geist. Und manchmal kann es helfen, mit jemandem zu beten. Und ich ermutige dich heute Morgen, wenn du spürst diese Sehnsucht, oh Herr, reinige mein Herz. Dann darfst du nach vorne kommen jetzt. Mach mich rein wie Gold, pures Gold. Ja, und wir haben vielleicht dieses tiefe Verlangen, dieses Feuer des Heiligen Geistes zu erleben. Mach mich rein, mach mich heilig, und er möchte das tun, denn er liebt dich enorm, er liebt dich enorm. Und er möchte, dass du nicht ein schlechtes Gewissen haben musst, wegen deinem Gebetsleben zum Beispiel. Er möchte dich führen und leiten. Und dein Gebetsleben reich gestalten. Ich preise dich, Herr, dass du diesen Moment jetzt freisetzt und dass Menschen, die du rufst, kommen und einfach ja, diesen Schrei vielleicht auch im Herzen loslassen können. Reinige mein Herz, oh Gott. Mach mich rein wie Gold. Es ist da irgendwas zwischen dir und mir. Nimm das weg. Danke. Von jetzt an darf man kommen und ich möchte die Gebetsleiter bitten, einfach bereit zu sein und dann auch nach vorne zu gehen. Manuela wird auch die Einteilung machen. Vielen Dank. Henry, könntest du uns begleiten? Ja, wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich für deine Gegenwart. Halleluja. Ihr dürft einfach kommen. aber nur dann, wenn der Heilige Geist ruft.